Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Der Patrick.
Hallo.
Und der Frank.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit der Kampagne für Dämonenfürsten beschäftigen, nämlich Geschichten aus dem Schatten. Ich hatte ja schon angefangen, mit Patrick zusammen ein wenig über die Spielleiterseite zu sprechen. Ich bin jetzt hier zusammen mit meinen Spielern und wir haben die Hälfte der Kampagne geschafft. 5 Abenteuer liegen hinter uns und wir wollen uns mal ein bisschen darüber unterhalten, wie das so bisher lief und was man als Spieler so erwarten kann von der Kampagne. Und da ist natürlich die erste Frage, was spielt ihr denn überhaupt? Patrick, fang du doch am besten mal an.
Ja, ich spielte bis vor.
Ach so, ja, stimmt.
Bis zum Ende des letzten Abenteuers einen ehemaligen Kultistenkriminellen, der dann sich komplett der Magie verschrieben hat. Also sehr geradlinig. Man kann im System ja sehr flexibel sein, aber bei mir war es jetzt ein sehr geradliniger Weg, erst zum Zauberkundigen, dann zum Magier. Und jetzt wird es ein bisschen bunter werden. Ich werde jetzt, der neue Charakter ist schon erstellt, jetzt wird es mit einem Jäger, der ist aus dem neuen Buch über Krieger entnommen, und danach ein Orakel spielen, was von einer überdimensionalen, einer fast göttlichen Wesenheit ab und an in Beschlag genommen wird. Dadurch auch ein bisschen zauberkundig wird.
Genau, du übernimmst einen NSC, den ihr aus den Minen gerettet habt, und dieser merkwürdige Geist entstammt einer Würfeltabelle, die wir benutzt haben, weil Frank ein übernatürliches Wesen hatte, was ihn mit Tipps unterstützt hat.
Genau. Ja, genau. Dieses Wesen habe ich auch nur durch eine Zufallstabelle wiederum bekommen, die irgendwie die Zeit zwischen den Abenteuern ausgefüllt hat.
Ja, genau.
Kommen wir vielleicht auch gleich sonst nochmal zu, aber ja.
Genau, das habe ich aus dem Buch Forbidden Rules übernommen, weil die Abenteuer sehr episodenhaft sind und wir dann immer, was passiert zwischen den Abenteuern, ja. Okay, ja, Frank, mach du doch einfach weiter. Was hast du denn für eine Figur?
Ja, ich spiele Helmut, den Sohn des Helmut. er ist ein Zwerg und da bin ich auch recht straight vorgegangen. Ich bin direkt in die Kriegerrichtung eingeschlagen und von dort aus dann den Gesellenpfad des Kämpfers. Also mich da doch recht drauf konzentriert auf das Ganze. Einfach auch, weil ich mir gesagt habe, okay, hier gibt es zwar alle möglichen Varianten, die man ausprobieren kann, aber ich habe mir gedacht, okay, um in das Spiel reinzukommen, will ich irgendwas Straightes, Einfaches, keine Zauber, keine Schleicherei, Spezialkram, sondern einfach hier der austeilt. Ja, und ansonsten bei den Berufen, die habe ich auch komplett ausgewürfelt. Goldsucher, Astrologe, Höhlengänger und Koch. Also die Was? Zwei letzteren habe ich jetzt später dazu bekommen, aber die ersten beiden hatte ich von Anfang an. Das fand ich ganz schön. Goldsucher und Astrologe, so in der Höhle und trotzdem Sterne gucken.
Ja, das war interessant. Der Koch ist nur noch nicht aufgetaucht bisher, ne?
Nee, der kam noch nicht zum Einsatz. Der ist auch ganz neu.
Andreas, was gibt's bei dir?
Ja, ich bin genauso straight vorgegangen. Also wenn ich jetzt mal da hobbypsychologisch rangehen darf, ich glaube, wenn man das erste Mal so ein Spiel spielt, dann liegt straight einfach relativ nah, denke ich. Und sobald wir ja alle mehrere Charaktere mal durchhaben, dann wird das bestimmt bei uns auch komplizierter, möchte ich wetten. Also, ich hatte ausgewürfelt, dass ich Detektiv bin und habe mich sehr gefreut, dass das als kriegerischer Beruf eingestuft wird. Aus irgendeinem Grund fand ich das sehr amüsant. Und dann habe ich mich dann für einen Schurken entschieden, weil das gut zum Detektiv passt. Und Fährtenleser und Spion ist ja irgendwie noch als andere Berufe. Insofern passt alles super rein. Und da ich auch keine Lust hatte, mich mit Magie zu beschäftigen, bin ich dann vom Schurken. Hatte ich dann die Wahl irgendwie mehr Richtung Kämpfer oder ich bleib im Thema. Und ich bin im Thema geblieben und bin jetzt Schurke. Und Gesellenpfad ist Dieb. Beim Meister werde ich vielleicht dann doch mal ein bisschen experimentierfreudiger. Gucken wir mal.
Ich fand das ganz interessant. Ihr hattet beim Auswürfeln alle mehr oder weniger urbane Hintergründe gehabt und wir kamen dann darin überein, dass am Ende ihr ein Detektivbüro hattet.
Ja, das hat ja auch ganz gut funktioniert. Wir sind dann darüber, wurde dann der Einstieg in das 0. Stufe Abenteuer direkt gemacht. Wir haben nämlich den Auftrag ins Detektivbüro gekriegt. Und ich finde, ein Detektivbüro in einer Fantasy-Stadt wie Kreuzingen, das ist mal was anderes und passt so ein bisschen in das Warhammer-Feeling, was ich beim Dämonenfürst so geil finde, dass du eben jetzt nicht so straight klassische Fantasy hast, sondern halt so ein Hauch Warhammer da drin, beziehungsweise wir haben bisher nur einen Hauch erlebt, das ist ja ein bisschen mehr eigentlich, aber ja.
Ja, genau. Als wir das gemacht haben, habe ich ja auch gesagt, dass wir die Charaktere eher in dem Bereich der normalen Figuren behalten wollten. Also wir haben keine Uhrwerke, keine Goblins und wir haben auch keine Wechselbälger und sowas, sondern es gibt Menschen, Zwerge, Halblinge. Na, Elfen werden ja nicht gespielt, Elfen sind sehr gefährlich und bösartig und so. Und darum war unsere Gruppe dann, ja, zwei Menschen, ein Zwerg. Fand ich eine ganz gute Mischung.
Darf ich da mal ganz kurz eine Frage von Spieler an Spielleiter stellen? Also inwieweit ist denn die Kampagne aufgebaut, dass ein Spielleiter, der Bock hat, die abgedrehteren Sachen oder mehr so diese 30-jähriger Krieg-Geschichten, wie es ja jetzt in Warhammer, also von der Technik, von der Stimmung her wäre, wenn man das ein bisschen mehr betonen will, würde das die Abenteuer verändern oder ist das sowieso so relativ kurz gehalten alles, dass der Spielleiter sowas wie Uhrwerkautomaten, Weltgefühl und so weiter eh selber da reinbasteln muss?
Vielleicht kann ich das aber auch kurz beantworten, weil ich leite die Runde ja auch und wir haben bei uns ein Uhrwerk dabei und ich glaube auch ein Goblin. Ich glaube, die Abenteuer spielen sich genauso. Das Gefühl ist vielleicht ein bisschen anders, weil es ein bisschen, zumindest bei uns dadurch ein bisschen lockerer und ja, flapsig wäre jetzt der falsche Begriff, ist. Aber ich glaube, die Stimmung ist schon ein bisschen anders. Gerade wenn so ein Goblin hast, der so ein bisschen flipsig unterwegs ist und die machen ja immer irgendwie komische Geschichten. Ich weiß nicht, was unser jetzt macht, ob der auch in seinen Exkrementen rumwühlt. Unser Uhrwerk wird sehr interessant gespielt mit so einem Roboter-Stil, Frage, Doppelpunkt, also Doppelpunkt wird nicht nur Frage, warum hast du so gehandelt? Also, ne, das heißt, so ein anderer Stil von Kommunikation wird dann auch da reingebracht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sich das in den Abenteuer insofern irgendwie widerspiegelt.
Okay, das wollte ich wissen, ob sich quasi das Weltgefühl ändert, weil man dann irgendwie als Spielleiter anders beschreibt oder so ähnlich, wie das vorgesehen. Nee, okay, alles klar. Das war okay, danke.
Ja, da ja euer Detektivbüro in Kreuzing war, fand ich es vor allen Dingen für mich als Spieler erstmal ganz interessant, weil ja so ein, zwei Abenteuer außerhalb der Stadt stattfinden, wie ich die irgendwie verknüpfe. Das habe ich dann aber mehr oder weniger auf mich zukommen lassen. Im Laufe der Kampagne knüpft man ja mit dem einen oder anderen NSC dann auch die Kontakte. Das hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Und dann sieht man dann auch, dass es eigentlich recht leicht fällt, die Charaktere mit entsprechenden Aufhängern zu versorgen, damit sie eben auch dem nachgehen oder jenem nachgehen.
Das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Also, uns war schon klar, dass jetzt einfach ein neues Abenteuer kommt und dann ist halt neuer Auftraggeber oder neues Problem, dem man halt hinterhergegangen ist, weil man wusste, da findet das Abenteuer statt. Aber das fand ich jetzt nicht unangenehm. Das ist ja, das unterstützt sehr dieses relativ episodenhafte mit pro Abenteuer eine Stufe und die Kampagne, ne, sind dann 11 Abenteuer und so. Die ganze Einfachheit des Ganzen für die Vorbereitung und fürs Spielgefühl und so wird da sehr unterstrichen. Also ich fand das sehr gelungen.
Ich glaube, man muss vielleicht auch nochmal unsere Spielsituation kurz ansprechen. Wir spielen ja möglichst wöchentlich dienstags abends für 2 Stunden in der Regel, also mit ein bisschen Smalltalk vorher und dann gucken, wie es läuft. Von daher bietet sich gerade für uns auch dieses schnelle Einsteigen ins Abenteuer besonders an. Ne? Also der Auftraggeber, der zu euch sagt, hier so und so sieht's aus, kein großes Rumgeplänkel, kein großes Charakterspiel in der Stadt, weil wir dann einen Abend nur damit sehr schnell mit so Kleinigkeiten verbringen könnten. Aber theoretisch kann man das natürlich, glaube ich, ganz gut trotzdem in so eine Stadt einbauen und noch mehr Charakterspiele reinbringen, als wir das jetzt vielleicht auch aufgrund der Zeit so bringen. Auch das zeigt natürlich die Flexibilität, die dahinter steckt.
Also das Online-Spiel verändert ja schon ein bisschen was. Wir brauchen ja auch 2, manchmal sogar, also einmal haben wir jetzt auch schon 3 Spielabende für ein Abenteuer gebraucht und die sind ja eigentlich für einen Spielabend angesetzt. Aber wenn wir nur 2 Stunden haben und online dauert eh länger, ist es halt so. Das ist aber, funktioniert auch.
Wir kommen ja trotzdem gut voran. Also ist es ja nicht so, dass man da irgendwo großartig hängen bleibt oder da irgendwie Schwierigkeiten hatte. Und ja, genau, also das ist halt das mit den Episodenhaften, wie das aufgebaut ist, das unterstützt das Ganze wirklich gut. Man kommt schnell rein. Man muss nicht noch lange wieder irgendwie auffrischen, was ist letztes Mal passiert, weil halt die Sachen sehr kompakt und auch in sich immer so ein bisschen abgeschlossen sind. Das fand ich ganz angenehm. Also für diese Art des Spiels, es ist keine riesenkomplexe Kampagne, wo halt Dinge, die am Anfang passieren, richtig groß, also vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht, wir sind ja erst bei der Hälfte, aber bisher glaube ich nicht, dass wir irgendwas Essentielles vielleicht vergessen haben könnten oder übersehen haben könnten.
Das werden wir sehen.
Kann sein, dass da noch was kommt, ganz klar, aber also bisher ist es nicht passiert.
Ja, wenn wir mal so anschauen, was wir bisher so erlebt haben, also wir haben 5 Abenteuer hinter uns. Ich habe in den einzelnen Abenteuern ab und an mal Sachen geändert, also das bleibt ja nicht aus, dafür ist das ja da, dafür ist man ja auch Spielleiter und da kann man das Ganze ein bisschen streamlinen, würde ich mal sagen, an der einen oder anderen Stelle. Aber ich würde gerne mal wissen, was waren denn so bisher die Highlights bei euch? Frank, was blieb denn bei dir vor allen Dingen in Erinnerung hängen?
Also mir hat sehr gut gefallen, also wir haben ein paar Sachen, wenn ich jetzt eins rauspicken muss, dann würde ich sagen, mir hat die Geschichte gut gefallen mit dem Erdbeben und der Dungeon, der dann freigelegt wurde. Ich habe keine Ahnung, wie das Abenteuer hieß, weil ich das Buch hier liegen habe, aber nicht reingucke, aus Gründen. Aber das hat mir ganz gut gefallen von dem Szenario her, weil da sind wir halt auch ohne Auftraggeber erstmal reingestrudelt da in das Abenteuer. Und wir waren aber halt auch schon in so einer Position, dass wir uns halt auch verpflichtet gefühlt haben, da zu helfen und dann entsprechend da halt auch dann da reingeraten sind halt. Und da unten, das fand ich dann halt auch sehr spannend mit dem, mit, ja, dieser schwarze Blob, von dem man nicht genau wusste, was er denn jetzt genau macht und wie er sich jetzt genau verhält und aber auch man sich eigentlich nicht unbedingt mit denen jetzt groß auseinandersetzen wollte. Und ja, diese ganze Szenerie da unten fand ich spannend. Also, dass da halt auch, dass man irgendwie sich so langsam vorarbeitet und die Geschichte, was da eigentlich vorgefallen ist, so nach und nach erkundet und dann am Ende in diesem Finale landet, was dann doch ziemlich hart war, also jetzt das zu überstehen und wo ja dann auch mein kleiner Begleiter, mein Uhrwerk, das ich auch irgendwie durch eine Zufallsbegegnung oder eine Zwischensequenz halt erwürfelt habe, so ein kleiner Begleiter, so ein Konstrukt, weiß ja, genau, der hat uns dann halt im Grunde den Hodor gemacht und das war ganz nett.
Ja, aber das war Abenteuer 4 übrigens, Tempel der Schatten hieß das.
Ah, okay. Aber ich glaube, in dem Abenteuer wir hatten, glaube ich, bei den Nordcon, hatte Andreas das irgendwann angesprochen, in dem Gespräch, dass das so ein Abenteuer war, wo man gemerkt hat, wie wir versucht haben, Kämpfe zu vermeiden, indem wir taktisch vorgegangen sind, uns den Dungeon genau angeguckt haben, wo geht man lang, wo stellt man sich womöglich auf, wo kann man irgendwie eine Falle stellen. Wir sind, glaube ich, von dem Blob weggelaufen, weil der langsamer war als wir und solche Sachen. Also wo es eben klar war, es geht nicht darum, hier unbedingt alles niederzumetzeln, sondern lebend da wieder rauszukommen.
Wir haben es doch auch abgebrochen, bevor wir endgültig gesiegt hatten, oder?
Ja, es war
klar. Haben wir den letzten Rest haben wir dann ja der Inquisition oder wer da auch immer runterkam überlassen. Stimmt, das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, weil die ganze Zeit klar war, das ist so gefährlich hier, dass wir da nicht von ausgehen können, das alleine mal nebenbei zu machen und unsere Trefferpunkte, unsere Lebensenergie hier, die ist ja auch so relativ gering, dass eben auch ein normaler Kampf, den wir irgendwann einfach nicht vermeiden konnten, für uns sehr klar war, dass wir höllisch aufpassen müssen, um den zu überstehen. Das fand ich sehr spannend. Das hat die Kreativität von uns dreien, glaube ich, also so die taktische Kreativität sehr gefördert, fand ich sehr unterhaltsam.
Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Sehr viel überlegt, wie man mit Sachen umgeht, die da waren und wie man die Umgebung einsetzen kann und was für Auswirkungen das hat halt, wenn man dann auch irgendwie in diese anderen Gestalten, die da in den Tempel waren, dann reingestolpert ist oder die halt vorher bemerkt hat, bevor die einen bemerkt haben. Und nachher halt auch die Finalbegegnung, die dann halt wirklich ziemlich hart war. Da wurden wir ja doch schon ganz schön rasiert, würde ich fast sagen. das hat sich ja dann später auch in den anderen Abenteuern fortgesetzt. Aber das ist mir auf jeden Fall haften geblieben, fand ich gut. Schönes Abenteuer und auch kurz und knackig und steckte aber dafür echt viel drin, fand ich. Also
ja, man konnte da einiges noch entdecken unten. Also
ja, wahrscheinlich haben wir auch echt viel verpasst. So, deswegen freue ich mich auch drauf, die Kampagne später noch zu lesen.
Das geht eigentlich. Ich glaube, so viel verpasst habt ihr da gar nicht. Das lief eigentlich ganz gut.
Aber ich weiß ja noch, wie wir gesagt haben, ach nee, da in die Richtung, das ist uns zu gefährlich. Das ist uns jetzt egal, das lesen wir nach, wenn die Kampagne durch ist. Ja, genau. Aber also ich persönlich finde ja, das spricht sehr fürs Abenteuer. Das ist so, ich fand das auch, es war immer klar, dass es richtig, richtig gefährlich ist und dass es eigentlich zu gefährlich ist für unsere Gruppe. Aber es war nie so, dass wir da keine Chance gesehen haben. Deswegen haben wir da immer schön weitergemacht, bis wir halt ganz zum Schluss gesagt haben, so, okay, jetzt sind wir fast weg. Jetzt geben wir Fersengeld.
Ja, aber selbst dann noch taktisch, ne? Also selbst da gab es noch taktische Elemente mit dem Konstrukt, was noch benutzt worden ist, um den Rückzug zu decken. Und
genau. Ja. Was war denn deins, Patrick, dein Lieblingsabenteuer?
Ich glaube, am Ende, es war, glaube ich, die Entführung, die wir hatten, mit dieser kleinen Überraschung, die es am Ende gab. Man denkt man ist unterwegs, um die arme Tochter des reichen Händlers zu retten, und am Ende stellt sich raus, also ich weiß nicht, ob ich das wirklich im Gefühl hatte oder ob das jetzt so nachträglich reininterpretiert ist, irgendwie war das ja schon eine seltsame Situation, und dass sie dann eben am Ende eben nicht einfach das arme Opfer ist, sondern Teil einer größeren Geschichte und vom Dämon besessen war schon so ein kleiner Überraschungsmoment, wo man dann auch die Situation hatte, um was kümmert man sich jetzt zuerst, diesen Dämon oder die Entführer, die einen ja auch nicht wirklich toll finden, die aber auch mit diesem Dämon ja nicht zu tun hatten eigentlich. Ja, das fand ich eine gute Überraschung. Und auch vorher der Freund von ihr, der uns begleitet hat und solche Geschichten.
Stimmt.
Da waren viele Geschichten drin, die Unklarheiten mitgebracht hatten.
Das war, also ich schwanke auch zwischen zweien, und das war eins davon. Das fand ich auch richtig gut. Mich hat die Pointe völlig von links außen erwischt. Ich weiß nicht, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da war ich, die hat mich richtig überrascht, und dementsprechend fand ich das auch sehr, sehr cool. Und ich verbessert mich, wenn ich mich nicht irre, aber ich glaube, das war auch das Abenteuer mit den meisten echten Rollen oder Charakterspiel, wie du es nennen willst, wo wir so wirklich Ziele bei den Dialogen hatten und Leute ausfragen mussten, die verdächtig waren und verhören. Und da haben wir ja noch den einen Verdächtigen irgendwie mit auf diese Insel genommen und irgendwie so. Das war von den Dialogen her auch eins der spannendsten, fand ich. Das war sehr geschickt.
Da hatte er, glaube ich, auch am meisten NSCs mit Relevanz, sag ich mal.
Genau, ja.
Also mit dem Vater, den Verlobten, ja, und dann halt dann die Entführer selbst. Und so, da war ja schon, der Typ, der uns beobachtet hatte, glaube ich, war da ja noch oder so, oder den wir verfolgt haben. Es ist schon echt, das war das zweite Abenteuer, das ist schon eine Weile her. Aber diese ganzen Geschichten, irgendwas habe ich hier noch mit Drogenabhängigen irgendwie auf der Liste stehen, der war halt auch, das war ein sehr urbanes Abenteuer, und das war halt auch eine schöne Abwechslung zu den anderen Abenteuern halt auch. Wie hieß das?
Das zweite Abenteuer heißt Geboren, um zu sterben.
Ja, okay. Die ersten beiden waren ja noch eher urban, auch mit so einem Investigativteil. Und wie macht man das mit der Lösegeldübergabe und so? Die darauffolgenden hatten ja schon auch einen stärkeren Dungeon-Anteil. Das bringt natürlich mit sich, dass du weniger Charakterinteraktion hast. Die Insektenwesen wollten ja nicht so gerne mit uns plaudern. Hätten wir ja vielleicht versucht, aber...
Ja,
das waren das genau, andere.
Nicht, als sie uns mit den Agro-Pheromonen da gespritzt haben. Das war, genau, da war nichts mehr mit reden.
Aber Andreas, was war denn die Nummer zwei bei dir?
Da das jetzt schon gewählt ist, kann ich, ohne mich entscheiden zu müssen, das andere nehmen. Und das war wahrhaftig das letzte jetzt. Und zwar so ziemlich aus den gleichen Argumenten, warum Frank das vierte so gut fand. Also das waren so ein paar Minen, in denen sich Untote und Insektenmenschen, nenne ich es mal, ja, die sind ja quasi aufgetaucht, die sind freigelegt worden von den Minenarbeitern, und deswegen sind da alle Minenarbeiter verschwunden, wir mussten ihn dann retten und so. Da fand ich die Dungeon-Erkundung wahnsinnig spannend, weil also schon der erste Kampf war ziemlich gefährlich, und dann dieser Fahrstuhl, das ist senkrechte Bewegung im Dungeon, ist ja immer irgendwie spannend, weiß ich auch nicht warum. Und dann haben wir dann dagegen Insektenmenschen, mit denen wir echte Probleme hatten, und wir wussten aber, da gibt's noch richtig doll viele, und dann mussten wir uns irgendwann entscheiden, Leute retten oder erstmal schlafen, und dann haben wir uns für erstmal schlafen entschieden. Das war vielleicht auch nicht die beste Entscheidung unserer Abenteurerkarriere.
Auf jeden Fall hatte das Konsequenzen.
Auf jeden Fall hat es Konsequenzen. Und dann bist du da ja auch noch draufgegangen, Patrick. Deine Figur natürlich. Das war, fand ich, hat sich noch gefährlicher angefühlt als das erste. Da war man noch mehr mit Taktik und mit Abwägen und was machen wir denn jetzt, war man da beschäftigt, und da war auch das Rätsel, was quasi gelöst werden musste oder was da entdeckt wurde, die Story quasi, fand ich auch mit am spannendsten.
Das stimmt.
Und ich fand es auch, diese Insekten, Menschen, Gedöns und Untote und so, fand ich auch wahnsinnig stimmungsvoll, weil das waren halt mal keine Insekten, Menschen, wie man sie so kennt, irgendwie Gottesanbeterinnen, die Klick-Klack sagen und Leute fressen, sondern die waren irgendwie schon... Die hatten irgendwie mehr Twists, die hatten mehr Charakter, wenn ich das so sagen darf.
Aber trotzdem furchtbar gruselig irgendwie, so Insektenwesen. Ja, ja. Und ich hatte immer den Eindruck, diese Minen sind einfach riesig. Also wenn man sich die Karte anguckt, ist es gar nicht unbedingt so riesig, aber so wie wir das erkundet hatten, hatte ich den Eindruck, also vom Gefühl her einfach, du bist in einem riesigen Minensystem. Und das hat auch schon noch mal ein bisschen dazu beigetragen, zu diesem, oh mein Gott, das ist alles so groß hier und sind wir vielleicht zu schwach.
Das lag aber auch, glaube ich, zum Teil an dem Roll 20. Das hat das Ganze ja unglaublich unterstützt, dass wir halt wirklich immer nur so nach und nach das freigelegt haben und da viele Abzweigungen waren, viele Schächte, kleine Schächte, Nebenschächte, wieder ein Aufzug oder nur ein Luftschacht oder hier eine Sackgasse und da nochmal was. Dadurch wirkte das halt auch extrem groß. Was ich auch schön fand, war, dass es die Karte halt nicht von oben, sondern von der Seite halt war. Ist natürlich jetzt die Frage, wie gut man das jetzt am Spieltisch umsetzen kann, aber wenn das einer online spielt, würde ich dringend dazu empfehlen, das über Roll20 oder irgendwie einen anderen Tool, womit man die Karte so nach und nach freilegen kann, weil das bietet sich hier wirklich an, das unterstützt das ungemein. Also wenn man das irgendwie am Tisch auch umsetzen kann, dann gibt es ja verschiedene Techniken.
Ich wollte gerade sagen, also entweder du zeichnest es auf eine Faxtuchtischdecke oder so, ne? Das ist eine Möglichkeit. Oder heutzutage hat doch jeder ein Tablet und das ist ja nicht weiter schwierig, so eine Karte einfach mit einer weißen Schicht zu überlegen und die Schicht nach und nach wegzuradieren. Und dann liegt halt das Tablet in der Mitte. Ne? Das geht super einfach.
Auf jeden Fall lohnt sich das bei dem Abenteuer.
Das fand ich wahnsinnig stimmungsvoll. Das war richtig gruselig. Diese ganze Insekten-Menschen-Geschichte war weit mehr als einfach nur ein Gegner, sondern das war halt auch ein kleines Rätsel gleich mit und fand ich sehr, sehr stimmungsvoll. Das fand ich super.
Daniel, du hast ja auch, als wir uns entschieden haben, erstmal wieder nach oben zu gehen, ich hatte den Eindruck, du hast ja nachher noch viel gewürfelt und dann auch nochmal irgendwie so dir eins ins Fäustchen gelacht. So, dass halt nicht klar war, was denn da unten passiert, während wir halt oben Pause und Lager aufgeschlagen haben. Und nachher haben wir ja das ganze Drama dann gesehen, was sich da unten abgespielt hat, beziehungsweise die Überreste davon. War das im Abenteuer drin?
Ich habe mir das selbst überlegt. Also ich glaube, das Abenteuer sieht nicht vor, dass man wieder nach oben geht und dann rastet. Das ist, glaube ich, nicht vorgesehen. Und ich fand es aber cooler, wenn sich dann das Setting verändert, weil das ist ja eigentlich in einem Dungeon Crawl eigentlich ganz spannend, wenn es zwei Fraktionen gibt innerhalb dieses Ortes, dass dann Sachen passieren. Und dann habe ich einfach ausgewürfelt, welche Fraktion die Oberhand gewinnt und was mit den Gefangenen dann nebenbei passiert. Tragischerweise konntet ihr dann nur auch einen retten und gleichzeitig konnten die Untoten, die Kartulen alle vernichten in dem Sinne.
Ganz kurz für die Hörer, die das nicht wissen, ne? Einen von ungefähr 12 retten. Ja, das war jetzt halt, das war kein Unterschnitt.
Und das Schöne ist ja da auch noch, das war uns ja irgendwie sogar bewusst, weil wir haben ja vorher noch einen anderen gehabt, der sich selber befreien konnte, der uns gesagt hat, da unten sind noch mindestens 12 gefangen. Und wir sagen dem dann so, ja, aber wir können nicht mehr. Wir müssen Pause machen.
Ja, wer weiß, wie es ausgegangen ist.
Weil sonst können wir, wir sind ja nicht so blöd vor, sondern wir haben auch gesagt, so, wenn wir jetzt da reingehen, wie wir jetzt gerade sind, dann hat da keiner von was.
Genau.
Dementsprechend sind wir halt das Risiko eingegangen, aber mit dem Bewusstsein, okay, da unten sind noch 12 Leute, die höchstwahrscheinlich Futter für diese Insekten sind. Dass das Ganze dann so ausging, wie es ausgegangen ist, war da noch nicht wirklich abzusehen, aber es war schon klar, dass da irgendwas passieren wird, wenn wir
das. Sorry, aber mein alter Charakter hätte da keine Gewissensbisse gehabt. Ich meine, er ist selber gestorben, aber das waren Kollateralschäden, um es mal mit Verdammnis 4 auszudrücken.
Jetzt, der befindet sich in der Hölle und die Teufel schaben gerade die Verdammnis von seiner Seele ab.
Ja. Wir hätten das mit den ganzen Käfern nicht alleine aufnehmen können. Wäre so gut, wenn die Zombies uns da erst helfen und wir dann nur noch die Zombies töten müssen.
Pragmatiker.
Das war so, also da bin ich auch gespannt, wenn wir die Kampagne durchhaben, ist das auch definitiv was ich mir da mal durchlesen werde. Ja, das war so. Aber das ist übrigens auch das Schöne an diesem ganzen Setting und an der ganzen Dark Fantasy. Wir haben hier nicht nur D&D, sondern halt auch Warhammer im Setting, dass man eben sowas entscheidet, weil wir nicht die strahlenden Helden sind, die jeden retten, sondern halt auch mal eine moralische Entscheidung treffen müssen mit so, ja, eigentlich wollen wir ja gerne alle retten, aber andererseits würden wir auch gerne überleben. Da kenne ich genug Kampagnen, da wäre das einfach keine Überlegung gewesen.
Das hängt, glaube ich, auch echt mit diesem Knappheit, die da immer im Raum ist bei den Kämpfen, hängt das, glaube ich, immer irgendwie mit zusammen.
Ich würde auch gerne einen anderen Aspekt reinbringen, weil wir ja alle mehr oder weniger neu sind im System. Wie spielt sich das Ganze denn?
Ich finde, es spielt sich vom Gefühl her relativ oldschoolig, weil man halt sehr lange durchaus verletzlich bleibt und man eben nicht in Stufe 3 schon richtig krasser Krieger ist, der tolle, tolle Sachen kann in Massen, sondern wir können alle ein bisschen was. Das wird auch nach und nach immer mehr. Aber es ist halt schon, die Gefahr ist immer da. Und ich finde, es ist wahnsinnig einfach, weil man über die einfachen Proben, ich merke, dass es dir als Spielleiter ziemlich leicht fällt, auf Ideen einzugehen. Die Kampfregeln, da haben wir irgendwie, und die 6 Sondermanöver, die wir irgendwie jemals gebraucht haben, die haben wir aufgeschrieben einmal. also es ist halt, ich finde es sehr flexibel und sehr, sag mal, das trifft genau den Stil, den ich zurzeit gerne spiele. Die Charaktererschaffung, da muss ich mir nicht länger als 10 Minuten Gedanken machen, bis ich weiß, wie ich den in die nächste Stufe kriege. Viel ergibt sich im Spiel, wie sich die Figur entwickelt, was ich auch sehr mag. Es gibt aber durch die Tabellen und den ganzen Kram halt auch genug Stichworte, dass man selber basteln kann und man kann es auch einfach hinschreiben und sich entwickeln lassen, finde ich super gut. Also trifft genau meinen Stil. Ich möchte es heutzutage nicht mehr komplizierter haben als das hier.
Ja, ich war auch überrascht. Also ich kannte das Spiel ja auch nur so vom Hörensagen, vom Cover und so. Und ich habe es dann da auch mit vorbestellt und dann habe ich halt diesen Brecher hier bekommen. Der hat halt das Format wie, weiß ich nicht, das Pathfinder Spielerhandbuch oder so. Und da war auch so die erste Assoziation, die ich dann halt so hatte von dem Regelumfang. Daniel hatte mal gesagt, ja, es ist gar nicht so wild. Es ist ja, ich denke mir so, ja, lass ihn mal labern. So klar, haben auch alle bei anderen Spielen gesagt, dass das nicht so kompliziert ist. Aber im Endeffekt ist das doch überraschend kompakt. Also es steht viel drin, man hat viele Optionen, also gerade was die Charakterentwicklung angeht und so, da wird dann ja eine Menge geboten, aber es ist halt nicht kompliziert. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie sich unglaublich viele Möglichkeiten immer im Hinterkopf behalten muss. Ich erinnere mich noch gerne an D&D 4 und bei D&D 3 war es glaube ich auch so, dass man halt immer gerne so Spezialfähigkeiten hatte, die sehr speziell sind. So, wenn du höher stehst als der Gegner und die Sonne hinter den Wolken verdeckt ist und dein Schwert gerade nicht rostig, dann kriegst du +1 in den Schaden oder bei deinem Gelegenheitsangriff kriegst du dann irgendwie Vorteil. Oder also so ganz absurde Kleinigkeiten, die man im Spiel dann aber auch wieder total vergisst, wenn es dann vorkommt und dann guckst du irgendwann wieder auf deinen Charakterbogen und denkst, oh, da hätte ich das ja vorhin noch 3 Runden vorher hätte ich das einsetzen können, verdammt. So, da war dann die Gelegenheit dann da und dann ist es aber wieder vorbei. So, mit diesen ganzen Kleinteiligkeiten, D&D 4 war da sehr gut drin. Und das ist hier irgendwie nicht, ich habe zwar so meine Spezialfähigkeiten, aber die sind halt doch sehr allgemein gehalten, also die kann ich oft einsetzen, sodass die auch da drin bleiben und nicht so, ja, das kommt irgendwie in der ganzen Kampagne 2-mal vor, dass ich in die Situation komme, dass ich diese Fähigkeit einsetzen kann oder diesen magischen Gegenstand oder diese Fähigkeit. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall Pluspunkt. Ich bin mal gespannt, wo ich neugierig drauf bin, wie sich jetzt das Power-Level entwickelt, weil man merkt jetzt schon mit Stufe 5, man hält mehr aus, man kann schon ein bisschen mehr. Die Gegner werden auch härter, klar, aber ich glaube, also die Komplexität der Kämpfe wird wahrscheinlich schon ein bisschen steigern. Durch das mehr an Fähigkeiten und die längere Dauer allein dadurch, dass man auch mehr aushält.
Das merke ich auch bei den Kreaturen. Also ich sehe, dass die Gegner viel neue Optionen haben, wie man wehtun kann. Also gerade in der letzten Runde ging es ja dann darum, dass es Lebenskraftentzüge gab und sowas. Also alles sehr, sehr unangenehm. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ihr habt ja auch dann das erste Mal dieses Initiative-System gesehen, was ich vorher auch noch nie gesehen habe. Und ich war sehr neugierig darauf, wie sich das so spielt. Patrick, was sagst du denn dazu?
Ja, ich meine, das ging, glaube ich, sehr schnell ins Blut über. Also man endet natürlich sehr schnell, gerade im Nahkampf, damit, dass alle in der schnellen Runde handeln, weil man sich nicht mehr bewegt. Aber ich glaube, generell ging das sehr schnell ins Blut über und vor allen Dingen auch die Flexibilität zu sagen, greif du erstmal an, dann kann ich danach entweder, wenn der eine Gegner weg ist, das machen oder ich kann das machen. Also, dass man auch die Flexibilität dazwischen den Spielern hin und her zu schieben, fand ich da auch taktisch sehr interessant.
Es ist überraschend gamey. Also, obwohl es der Regelkern eigentlich sehr regelarm ist. Also man neigt dazu, trotzdem rumzutaktieren, aber man ist halt nicht überfordert durch diese ganzen Optionen. Und ich glaube aber auch, dass jemand, der gerne an seinen Charakter optimiert, das kann man hier auch so ein bisschen ausleben, nicht ganz, also nicht so ausgeprägt, aber man kann hier schon gucken, okay, welche Charakterpfade passen gut zueinander, wo kann ich ein bisschen mehr rausholen, wer da Spaß dran hat, wird hier, glaube ich, auch so seine Schublade finden.
Vielleicht greife ich einmal kurz das Magiesystem raus, weil ich glaube, zum einen ist das der Bereich, wo das Gamey am ehesten ist oder die Charakterentwicklung, weil natürlich, je länger du einem magiebegabten Pfad folgst, umso höher ist dein Power-Level, die Magie, die du hast, und umso mehr Zauber kannst du benutzen und auch höherstufigere kannst du benutzen. Ich habe gelernt, ich bin viel zu naiv in das System reingegangen. Ja, ich habe sogar am Anfang irgendwann noch gewechselt, weil ich dann sehr spontan mir irgendwie 2 Klassen rausgesucht habe, weil die irgendwie zum Kultisten passten, aber dann funktionierte das also noch auf der englischen oder der Übersetzungsversion, also da hatten wir das Buch noch gar nicht. Da hatte ich diese Wahl getroffen, dann habe ich gemerkt, das funktioniert regeltechnisch gar nicht, weil ich die Sprachen nicht beherrsche, habe dann nochmal umgewählt. Also ich sag mal, jeder, der überlegt, in einen Zauberweg zu gehen, sollte sich da wirklich mal genauer das Zauberkapitel angucken, zumindest die groben Beschreibungen der Schulen sich angucken, um dann auch eine Wahl zu treffen, wo man auch denkt, dass das sich zieht in der Kampagne. Ich hatte, glaube ich, Prophezeien als einen, das war jetzt für diese Kampagne, die wir bisher hatten, ich glaube, ich habe zweimal, also was ganz gut war, ich hatte einen Zauber, mit dem ich sozusagen zweimal würfeln durfte. Solche Geschichten sind natürlich ganz nett, aber Lauschen oder irgendwie andere Geschichten haben mir nicht mehr gebracht, außer dass ich sie mal austauschen konnte. Ja, also das muss man dazu sehen. Was ich aber auch gemerkt habe, ich hatte sehr früh am Anfang, also als ich dann den Magierpfad dazu genommen habe, da kriegt man ein Zauberbuch, mit dem man eben Zaubersprüche aus diesem Buch wirken kann. Die werden dann ausgetauscht gegen Zauber, die man so noch sprechen darf. Da hatte ich dann ein Heilzauberbuch mitgenommen. Es war ganz gut, um dann eben bei der Rast zum Beispiel irgendwie noch mal ein bisschen heilen zu können.
Ich war eigentlich auch ganz überrascht, dass du nicht zum klassischen Feuerball gegriffen hast. Oder zur Schule der Arcana, was so ein Standard
ist. Ich wollte, glaube ich, einfach was Verrücktes wählen und das war verrückt. Also das muss man, glaube ich, so sagen. Also ich hatte Chaos gewählt zum Beispiel, dass die sind sehr mächtig, können aber auch tierisch in die Hose gehen. Und dadurch fehlt irgendwie auch so ein bisschen was Stabiles beim Zaubern. Das muss man sich, glaube ich, gut überlegen, was man da genau spielen will und inwiefern das vielleicht in so ein Charakterkonzept passt. Und da nicht einfach zu wählen, was irgendwie nett klingt, sondern zu überlegen, was mache ich dann später damit.
Spielt vielleicht aber auch da rein, dass wir halt nur 3 Spieler sind. Und wenn das so ausgebrochen wird aus der, ich sag mal, der Normalität der Zauberwirker oder so, dann hat das halt schon einen Effekt auf die ganze Gruppe. Und wenn das dann so speziell ist, wenn wir sagen, wir wären 5 Spieler, dann und einer deckt so ein bisschen den Heiler-Part ab, einer so ein bisschen den Zauberer und so, also diese übliche das Quartett so, dann hast du halt auch ein bisschen mehr Spielraum für abgefahrenes Zeug so
dazwischen. Genau, das kann gut sein, ja.
Und ich glaube, insofern ist es ganz gut, dass wir eigentlich so ein bisschen straighter vorgegangen sind, zumindest mit 2 Charakteren, weil dann hast du da halt das ein bisschen abgedeckt, weil mit 3 Leuten bist du da halt schon schnell an der Grenze. Das haben wir ja auch oft in den Kämpfen gemerkt, dass das doch manchmal vielleicht doch eher für mehr ausgelegt war. Ich weiß nicht, wie viel Daniel da jetzt dann rumgeschraubt hat, aber das war schon hart.
Ja, ich glaube, 3 Leute war schon echt knapp. Aber jetzt nochmal eine ganz kurze Frage, zu der du meinst, man sollte sich mit der Magie ein bisschen auseinandersetzen, wenn man das machen will. Ist das im Lehrlingspfad auch schon? Oder kann ich da einfach noch sagen, ach du Gott, ich bin jetzt hier Goblin und ich finde Magier gut, ich nehme jetzt einfach mal Magier und leg los.
Du kriegst ja, sobald du in einen magischen Pfad eintrittst, lernst du ja irgendeine Magieschule kennen. Das heißt, du lernst eine Schule kennen, kriegst auch gleich einen Zauber dazu. Mhm. Ich glaube, da macht es schon Sinn, sich einmal zu überlegen, was ist vielleicht gerade für den Anfang, was, wo ich Spaß dran habe, was will ich, Arcana, Feuer, also ohne mich jetzt darauf festzulegen. Ich glaube, das, was Frank sagt, ist schon was Wahres dran. Man kann auch was Verrückteres spielen, wenn so die Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Aber vielleicht einmal genauer gucken, als ich's, das jetzt auch meine sehr persönliche Sicht, ne? Da nochmal zu gucken, was sind interessante Schulen für mich und sich da einfach mal genauer durchzublättern, als ich das gemacht habe.
Wärst du denn, wenn dein Charakter nicht gestorben wäre, dem Apokalyptiker noch gefolgt?
Also ich habe mir ja schon sehr interessant den Wiedererweckten dort angeguckt. Ich hatte schon beim Nekromantiker geguckt. Keine Ahnung.
Ah, okay.
Man weiß ja auch nicht, wie verrückt man am Ende wirklich werden will, aber ich meine, dafür ist so eine Testrunde irgendwie auch da, um mal das Verrückte zu machen. Also jetzt, ich sag mal, das Orakel ist jetzt auch nicht unbedingt das Normale, wenn du von einer göttlichen Präsenz heimgesucht werden kannst. Bin mal gespannt, wie häufig man das einsetzt.
Man kann sich zumindest nicht beklagen, dass es zu wenig Optionen gibt.
Was mir aber aufgefallen ist, dass Magie einfach auch sehr mächtig sein kann, dadurch, dass man, ich habe es am Anfang so gelesen wie D&D, man hat so und so viel Zauber pro Tag, aber man hat diese Zauber ja pro Zauber pro Tag. Das heißt, man kann wirklich auch eine ganze Menge wirken. Das heißt, man hat schon eine Liste mit seinen Zaubersprüchen hier irgendwann vorliegen und hat da auch ein bisschen Buchhaltung mit zu tun. Aber Magie ist hier einfach, also sie macht Spaß. Das wollte ich noch mal kurz loswerden.
Ja, ich denke auch, da sind ein paar ziemlich abgefahrene Zauber bei. Also das kann ich bestätigen, gerade auch in der verbotenen Schule, die du mal am Anfang hattest.
Genau.
Da gab es ein paar ziemlich abgefahrene Dinge.
Ja, oder Chaos, wenn man Lust auf ein bisschen Verrücktes hat.
Na gut, also wir sind in Stufe 5 mittlerweile angekommen. Das heißt, wir haben die Hälfte des Kampagnenpfades hinter uns, werden dann schauen, wie sich das Ganze dann am Ende ausgespielt hat, wenn wir uns dem Finale widmen. Und ich denke, dass wir uns dann nochmal hören, um dann abschließend nochmal über alles zu sprechen und dann um mal auch nochmal rauszufinden, wie es ist, den Meisterpfad dann zu wählen. Was dann nochmal der letzte Pfad ist, den der Charakter wählen kann und der dann nochmal eine gewisse Machtfülle mit sich bringt.
Ja, und auch zu gucken, wie das Gefühl ist, wenn man immer noch für die alten Klassen was dazu bekommt. Und das ist ja bis in die 9. Stufe, kommen ja die alten Pfade auch noch wieder auf.
Bin gespannt, wie das mit der Auswahl ist. Wir haben dann ja 64 Dinger zur Auswahl. Da,
plus 15, wenn du nochmal einen der Gesellenpfade dazu nehmen wolltest.
Oh, krass, okay.
Allerdings würde ich ja dann immer gucken, was hat denn die Geschichte so ergeben? Also, wenn ihr ja mit der Inquisition so Kontakt hattet, und das hattet ihr ja bereits mehrmals, dann bietet sich natürlich vielleicht etwas an, dass man irgendwie den Inquisitor nimmt oder sowas. Oder wenn du weiterhin den Schatten meisterst, Andreas, dann bietet sich natürlich zum auch Beispiel, der Tenebrist genau. an zum Beispiel.
Ja, mal gucken. Ich werde mir das mal, angucken.
Ich glaube, ein Abenteuer haben wir dann noch. Nee, zwei, ne? Wir sind jetzt auf 5, werden am Ende des nächsten 6. Zwei Abenteuer noch, bis die Wahl ansteht.
Ja, genau. Und als nächstes kommt dann auch Abenteuer 5. Der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Meine Spielgruppe hat die Minen des Wahnsinns schon vorher untersucht, bevor es in den anderen Ort geht. Ich fand das etwas passender als dieses Abenteuer jetzt. Und jetzt wird es sogar noch ein bisschen interessanter, da der Patrick ja verstorben ist und ein neuer Charakter jetzt reinkommt, gucke ich mal, wie ich dann das nächste Abenteuer mit der Gruppe verknüpfe. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin viel Spaß mit dem Dämonenfürst oder auch mit einem anderen Spiel.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschö.
Ciao.
Intro und Outro dieser Episode stammen aus dem Song Follow Me Down von der Oberhausener Band Roadkill for Dinner. Die waren so freundlich und haben uns den Song kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt mehr über die Band erfahren auf www.roadkillfordinner.de, alles zusammengeschrieben, oder einfach bei Spotify die Alben anhören. Ich bin ganz besonders froh, dass wir diesmal keinen französischen Titel haben, den ich mühsam aussprechen muss, sondern das Ganze ging ganz locker von der Zunge. Vielen Dank nochmal dafür und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.